Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Jesus, du willst uns jetzt mit deinem Wort berühren, anrühren, beschenken. Schenke du uns, dass wir dieses Wort in uns hineinlassen und dass dieses Wort uns gestalten und verändern darf. Dass du uns gestalten und verändern darfst. Dazu gib uns deinen Heiligen Geist, dass ich so rede, wie es dir gefällt und dass wir so hören, wie du es haben willst. Amen. Liebe Gemeinde, das Warten, auch wenn es manchmal schwerfällt, gehört zu den notwendigen Grundhaltungen des Menschen. Ich weiß nicht, ob sich schon mal jemand die Mühe gemacht hat, auszurechnen, wie viele Jahre ein Mensch in seinem Leben nur wartet. Jeder wartet auf irgendetwas. Schüler warten auf ihre Ferien, Jugendliche warten darauf, dass sie endlich volljährig sind und ordentlich einen drauf machen können. Junge Leute warten darauf, einen Menschen kennenzulernen, der bei ihnen bleibt, mit dem sie ihr Leben gemeinsam verbringen können. Ja, oder dann ganz Banales. Menschen warten auf den Bus, auf den Zug, auf das Flugzeug, auf das Ende des Staus im Verkehr und vieles andere mehr. Samuel Beckett hat das Warten zum zentralen Inhalt eines Theaterstücks gemacht, ein Warten auf Godot. Und damit das Warten an sich ad absurdum geführt. Denn diese zwei, drei Männer, die da auftreten in diesem Theaterstück, warten auf diesen gewissen Godot, von dem sie gar nicht wissen, ob er überhaupt existiert und ob er jemals kommen wird. Und dieser Godot tritt auch gar nicht mehr auf. Das Stück endet damit, dass sie warten und Godot kommt nicht. Ja, worauf wartest du? Das ist die Frage. Worauf warten Christen eigentlich? Geht es da Menschen nicht oft auch so, wie diesen zwei oder drei Leuten in diesem Theaterstück von Beckett? Der Schriftsteller Bert Brecht sagte einmal: Ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg, ich sehe. Wenn die Irrtümer dieser Welt verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Und in ähnlicher Weise hat sich vor einiger Zeit auch Günter Grass einmal ausgelassen. Menschen ohne Hoffnung. Nach diesem Leben kommt das kalte Nichts. Der Tod ist das Aus. Wie viele Menschen denken ähnlich und gestalten dementsprechend auch ihr Leben. Sie wollen hier in diesem Leben auf ihre Rechnung kommen. Sie wollen jetzt ihr Glück darin finden, was das Leben so eben bietet. Ob das nun hohe, edle Ideale sind oder auch einfach nur das Streben nach einem angenehmen Leben. Aber auch jede Verantwortung meiden, soweit es möglich ist. Und dann in Würde sterben und vielleicht noch den Schlussstrich selber setzen, indem man entscheidet, wann man sich die Spritze setzen lässt. Reicht das aus? Ist das genug? Der Tod als letzter Gesellschafter des Nichts. Und daraus folgt dann die Angst, dauernd zu kurz zu kommen, weil ja nur dieses Leben hier wirklich zählt. Daraus folgt das Bestreben, noch mehr rauszuholen aus diesem Leben und noch mehr hineinzustopfen in die kurze, knappe Zeit, die einem bleibt. Doch dann wird es kalt, kalt im Leben. Dann sind wirklich die alltäglichen Dinge wie die Gesundheit, die Körperkraft, wie das Essen, das Trinken, Geld und Luxus die wichtigen Dinge des Lebens. Dann wird es kalt und dunkel, weil wir keine konkrete Hoffnung über dieses Leben hinaus haben. Und ich werde den Verdacht nicht los, auch wenn Christen anders reden und wenn Christen oft meinen, anders zu glauben, dass sie im Leben, in der Praxis oft auch nicht anders leben, wie das eben Beschriebene. Wie wahr ist hier das alte Lied von Eleonore, Fürstin von Reuß? Ich bin durch die Welt gegangen, wo es dann heißt, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Aber nun dürfen wir hören. Wir dürfen hören, dass Warten nicht sinnlos und auch nicht ohne Folgen ist. Ja, dass es sogar gefährlich sein kann, den kommenden Herrn nicht zu erwarten. Wir hören den heutigen Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Da sagt Jesus: Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Als Thema über die Predigt habe ich einen kurzen Satz gesetzt: Du wirst erwartet. Du wirst erwartet. Und das möchte ich in 3 Abschnitten ausführen. Erstens das große Fest. Zweitens kein Öl in der Lampe. Und drittens sei vorbereitet, füll Öl in deine Lampe. Und da sind wir schon gleich beim ersten Punkt, das große Fest. Zunächst einmal macht uns Jesus mit diesem Gleichnis unmissverständlich klar: Nicht das Nichts, nicht das endgültige Aus wartet auf uns, sondern das große, strahlende und ewig währende Fest wartet auf uns. Das darf und soll unsere gewisse Hoffnung über dieses Leben hinaus sein als Menschen, die zu Jesus Christus gehören wollen. Es war um das Jahr 1599 im westfälischen Unna, aus dem auch ein Gemeindeglied von uns stammt, der Thomas Meyer-Hockwitz, wütete in entsetzlichem Ausmaß die Pest. Der Pfarrer und Liederdichter Philipp Nicolai musste erleben, wie ein großer Teil seiner Gemeinde in wenigen Tagen und Wochen dahin starb. Über ein Drittel seiner Gemeindeglieder sind damals gestorben. Was sollte er gegen diese schreckliche Seuche tun? Er wollte gerade jetzt seine Gemeinde trösten, aber wie? In der Bibel las er dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und mitten im Leid, mitten in der allergrößten Trauer und Verzweiflung malte er seiner Gemeinde dieses große Fest vor Augen. Den großen Augenblick, wenn Jesus wiederkommt. Er dichtete kein Trauerlied, kein Klagelied, obwohl das so naheliegend gewesen wäre. Er dichtete ein Freudenlied mitten in den Leichenbergen. Ein Lied voller Hoffnung. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Vor allem die dritte Strophe strahlt vor Freude. Gloria sei dir gesungen mit Menschen und mit Engelszungen, mit Harfen und mit Zimbeln schön. Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört, solche Freude. Das jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. Mitten in entsetzlichstem Leid stimmte dieser Dichter das große Gloria an, wo alle geheult und geschrien haben. Was für eine gewaltige Hoffnung hatte dieser Philipp Nicolai. Und was für eine Hoffnung hast du und habe ich? Kannst du in diesen Jubel von Philipp Nicolai mit einstimmen? Willst du die Verheißung und das Versprechen von Jesus von dem großen Jubelfest ernst nehmen? Oder hältst du es noch immer für realistischer, am Ende nur das Auszusehen, den Tod, das Nichts? Was anderes könne man ja doch nicht sicher sagen. Und für diese Welt am Ende nur das Chaos eines durch Klimawandel, durch Raubbau und nukleare Verseuchung zerfetzten Planeten. Nein, sagt Jesus. Nein, sagt Jesus, unser Herr, am Ende der Zeit stehe ich da. Am Ende der Zeit stehe ich da und lade meine Gemeinde ein zum Fest aller Feste. Was für eine herrliche Hoffnung dürfen wir haben, mitten in den Leichenbergen, dieser Welt. Jesus beschreibt dieses Fest mit dem schönsten Fest, das Menschen kennen. Das übrigens im Orient und besonders zur Zeit Jesu besonders lang und intensiv gefeiert wurde. Eine Woche lang Hochzeit. Dann haben Leid und Trauer, die uns heute quälen, keinen Raum mehr. Dann werden unsere Tränen zu Freudentränen und unser Weinen zu Lachen werden. Dann wird Jubel sein. Dann werden unsere Lieder herrlich und vollkommen klingen. Nicht mehr so ängstlich und manchmal verhalten und verkrampft wie in unseren Gottesdiensten, sondern dann wird der Jubelgesang aus unserer innersten Hingabe kein Ende mehr finden. Und wir werden Gott über alles loben, noch viel toller und noch viel mehr, als es Philipp Nicolai je hätte schreiben können in seinem Lied. Und das ist schon super. Das wird ein Gottesdienst sein. Darauf warten wir hoffentlich. Doch das ist die eine Seite, die uns Jesus sagt. Er weiß aber auch um die andere Seite. Er weiß um die leeren Lampen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, kein Öl in der Lampe. Kein Öl in der Lampe. Hier ist unser Gleichnis ganz hart. Welch ein Kontrast mutet Jesus uns zu. Waren Sie vorhin beim Lesen des Predigttextes vielleicht auch ein klein wenig geneigt, für die fünf törichten Jungfrauen Partei zu ergreifen? Hätten die nicht doch Öl von den anderen irgendwie noch mitbekommen können? Hätten die nicht teilen können? Sind sie nicht Opfer eines grenzenlosen Egoismus geworden? Und ist diese verschlossene Tür nicht zu hart für diese fünf Frauen, die doch schließlich auch von Anfang an bei der Hochzeit mit dabei sein wollten? Die haben doch auch gewartet. Die ja durchaus mit dem Kommen des Bräutigams gerechnet hatten. Irgendwann wird er kommen. Die sich nur in der Zeitverzögerung verschätzt hatten. Ist die Antwort des Bräutigams an der Tür nicht unangemessen hart? Ich kenne euch nicht. Doch Jesus will uns warnen. Es ist kein Wort für den letzten Tag dieser Welt, sondern ein Wort für jetzt, ein Wort für heute, ein Wort für dich. Er ruft uns in diesem Gleichnis zu: Du Mensch, es gibt ein zu spät. Du Mensch, es kommt auf das Ziel an, auf das Ziel deines Lebens. Schau, dass das Ziel deines Lebens auch das Thema deines Lebens wird. Nicht nur das Ziel, von dem du redest und sagst, ja klar, wir glauben an die Auferstehung und an das ewige Leben. Wir bekennen es ja jeden Sonntag und eben haben wir es wieder getan. Sondern, dass das Ziel deines Lebens auch das Thema, der Inhalt deines Lebens wird. Wie schrecklich ist es, wenn Gott unter deinem Lebensaufsatz schreiben muss, ja, du hast dir viel Mühe gegeben, an Höhepunkten hat es dir in deinem Leben nicht gefehlt. Dein Stil war edel und hoch. Doch leider, leider, leider ist das Thema verfehlt. Toller Aufsatz, aber Thema verfehlt. Wie schrecklich ist das, wenn am Ende unseres Lebens unwiderruflich steht, Thema verfehlt. Dann helfen weder Sympathie noch Mitleid. Das Ziel wurde verfehlt. Wir kommen nicht an. Doch was ist der Unterschied zwischen den klugen und den törichten Jungfrauen? Ich habe mich da jahrelang gefragt, was ist denn der eigentliche Unterschied, der wirkliche Unterschied? Beide haben sich doch aufgemacht, um den Bräutigam zu empfangen. Sie sind alle schick angezogen und warten alle auf diesen Bräutigam. Ja, und als er ausbleibt, dann nicken beide ein, beide schlafen, selig und ruhig, ehe der Bräutigam kommt. Selbst daran unterscheiden sie sich nicht. Ja, sie sind nach außen überhaupt nicht zu unterscheiden. Erst als der Bräutigam kommt, da sind auf einmal die einen bereit, die anderen werden im Gleichnis als die übrigen bezeichnet. Der Unterschied ist, dass die einen noch Öl haben und die anderen nicht. Deshalb ist nun die Frage, was ist mit dem Öl gemeint? Immer wieder haben sich Ausleger dieses Gleichnisses gefragt, was dieses Öl denn sein könnte. Dieses Öl ist der Glaube. Das ganz feste Vertrauen, dass Jesus auch in allen Situationen deines Alltags der Herr ist und regiert. In allen Situationen deines Alltags, jetzt. Das Öl ist der feste Glaube an den kommenden Herrn. Gerade in den dunklen Stunden des Lebens, gerade in der Zeit der Trauer und des Leides, will dieser Herr, dass wir uns ganz auf ihn verlassen. Und dieses Öl ist zweitens die Liebe, die auch in dunkelster Nacht, wenn alles zu zerrinnen droht, an diesem Herrn festhält und sich ganz in seiner Hand geborgen weiß. Es ist die Liebe, die nach diesem Herrn fragt und sich an ihm freut. Die Liebe, die von diesem Herrn kommt, in mein Herz hineinströmt und in der ich mit diesem Herrn verbunden bin. Und dieses Öl ist drittens die Hoffnung. Die Hoffnung, dass dieser Herr mich und diese Welt ans Ziel bringen wird und dann wirklich alles gut sein wird. Eine feste, lebendige Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist das Öl für unsere Lebenslampe. 1. Korinther 13, kannst du es nachlesen. Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist das Öl, das wir in unserem Leben so dringend brauchen. Wenn das alles fehlt, dann wird unser Leben so kurzatmig. Dann beginnt der Docht unseres Lebens zu flackern und schließlich ganz zu erlöschen. Wenn diese drei, Glaube, Liebe, Hoffnung, in unserem Leben fehlen, dann wird es dunkel um uns sein. Das Licht unserer Lampe ist dann erloschen. Erkennst du den Unterschied zwischen den klugen und den törichten Brautjungfern? An der Haltung liegt es, an der inneren Haltung liegt es. Das Öl, das ich habe, das reicht. Das sagen die einen. Das Öl, das ich habe, das reicht. Ich brauche keine Reserve. Ich bin getauft, konfirmiert, das reicht. Einmal im Jahr zum Abendmahl, das reicht. Ich gehe 14-tägig in den Gottesdienst, das reicht. Ich gehe jeden Mittwoch in den Hauskreis, das reicht. Ich lese jeden Tag meine Bibel, das reicht. Wenn wir so sprechen, dann machen wir in unserem Christsein, in unserem Glauben, Lieben und Hoffen irgendwo einen Punkt. Das ist ja ganz ehrenwert. Das sagt Jesus auch den Pharisäern damals, die genau das gemacht haben, die alles eingehalten haben, abgehakt haben. Aber ihr macht einen Punkt. Ihr macht einen Punkt, ihr sagt bis dahin und nicht weiter. Das ist mein Glaubensleben. Und das andere, das kommt dann noch. Dann bestimmen wir selbst, wie weit wir gehen wollen in unserer Liebe zum Herrn. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist ein vertrauensvolles Zusammenleben mit dem Herrn. Jetzt leben, hier leben, in diesem Augenblick leben. Jetzt, wo ich am Arbeitsplatz bin, was weiß ich, über die Straße gehe, mein Auto fahre oder von mir aus auch im Verkehrsstau warte. Jetzt lebe ich mit meinem Herrn. Es verflüchtigt sich zu einer vagen Hoffnung, die sich in etwa so ausdrückt: Wenn es eine Ewigkeit gibt, werde ich sicher nicht den schlechtesten Platz bekommen, wenn ich so lebe, dass ich einen Punkt mache. So setzt man die eigene Meinung über das Wort Gottes. Man sucht mit einem Minimalchristentum auszukommen und ersetzt die fehlende Gewissheit mit einer dreisten Behauptung. Nötig ist, dass wir uns in diesem sinnlosen Christsein korrigieren lassen und uns von Jesu liebevoller Einladung bewegen lassen zu einem sinnvollen, sinnerfüllten Rundum Christsein. Nie wird uns im Evangelium gesagt, jetzt reicht's, jetzt ist es genug. Sondern die ersten Christen sagten, Johannes 1, Vers 16, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und der Apostel Paulus sagt es in Philipper 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Das ist der Unterschied zwischen einem sinnlosen und einem sinnerfüllten Christsein. Die Entscheidung, ob wir einmal beim großen Fest von Jesus dabei sein werden, fällt nicht erst in der Zukunft, sie fällt jetzt in diesem Augenblick, nicht morgen und übermorgen, sondern jetzt. Es ist tragisch, dass diese Einstellung, mein Christsein genügt, zum Ausschluss von der ewigen Festfreude führt. Ist doch schlimm. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, in den Gottesdienst zu gehen, Bibel zu lesen, zu beten. Und dann heißt es am Schluss, ich kenne dich nicht. Jesus will nicht, dass wir uns so um das eigentliche Ziel bringen. Darum ringt er mit diesem Gleichnis um dich. Er ringt um dich in diesem Augenblick, dass du doch keinen Punkt machst in deinem Christsein. Und ich sage es, es reicht mir, es ist genug. Ja, es ist wohl ein harter Zug im Gleichnis, dass diese Ölreserve beim Erscheinen des Bräutigams von den einen Jungfrauen nicht an die anderen abgegeben wird. Das hängt aber damit zusammen, dass man Glaube, Liebe und Hoffnung nicht einfach teilen kann. Und dass es schließlich einen Augenblick gibt, der nicht mehr ausreicht, um das Nötige zu unternehmen. Dann, wenn Jesus wiederkommt, werden dir deine fromme Großmutter, deine christlichen Eltern, deine Taufe und deine Konfirmation nicht mehr helfen können. Heute gilt es, von einer terminierten Gemeindeteilnahme in eine dauerhafte, ständige, persönliche Beziehung mit Jesus einzutreten. Heute, jetzt, in diesem Augenblick. Heute, jetzt gilt es, nicht nur wieder einen christlichen Kreis besucht zu haben, sondern in Jesu ärztliche Behandlung zu kommen und zu bleiben. Wir bleiben in Jesu ärztlicher Behandlung. Es ist nicht zu Ende, wenn der Rücken nicht mehr wehtut. Entschuldige, Manuel. Da geht's weiter, da geht's erst richtig los. Heute gilt es nicht beim Lesen eines christlichen Buches, es bewenden zu lassen, sondern unter das Kreuz zu kommen mit meiner großen Last an Schuld, an Verbitterung, an Trauer, an Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt. Sei vorbereitet, füll Öl in deine Lampe. Darum wachet, sagt der Herr als Folgerung aus diesem Gleichnis. Wachet, seid bereit, füllt Öl in eure Lampen. Doch wie geht das? Woher sollen wir denn das Öl nehmen? Heute ist doch nicht die letzte Stunde. Jetzt ist noch nicht Mitternacht. Jesus sagt deshalb, geh hin, kaufe Öl. Und ich sage jetzt aus dem Bibeltext heraus, geh zu Jesus, lass dir von ihm Öl geben, jetzt. Lass deine Lampe neu von ihm füllen. Nicht du musst die voll machen, sondern Jesus will deine Lampe füllen. Aber das gibt es doch auch, dass das Leid oder die Not unseres Lebens uns so sehr zu Boden drücken, dass wir nicht mehr glauben können, dass wir keine Glaubenskraft mehr haben und wirklich spüren, dass der Docht unseres Lebens am Verglimmen ist. Das gibt es doch in unserem Leben, dass wir am Boden liegen und ausgebrannt sind, auch als Christen. Dann lasst uns zu Jesus laufen. Lasst uns zu Jesus laufen mit unserer Not, mit unseren Tränen in den Augen, mit unseren aufgeschrappten Knien oder was wir auch immer an Wunden im Herzen oder sonst wo haben. Und er will dir helfen. Er füllt deine leer gebrannte Lebenslampe. Er füllt sie, hundertprozentig. Wachet, füllt Öl in eure Lampen. Christen, die wach sind, beten. Wie oft stehen diese beiden Wörter in der Bibel nebeneinander? Wachet und betet. Welche Kraft bekam Jesus selbst durch das Gebet? Wenn er ausgelaucht war nach einem Einsatz, dann ist er auf einen einsamen Berg gegangen und hat mit seinem Vater Gemeinschaft gehabt, hat mit seinem Vater gesprochen. Jesus wusste, ohne diese Beziehung, ohne diese Kraftquelle geht's nicht. Friedrich von Bodelschwing sagte einmal, beten heißt sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Was für eine Kraftquelle ist dieses Gebet? Ich darf durchatmen, ich darf alle Lebensangst einmal weglassen und zum himmlischen Vater gehen, alle meine Sorgen, alle meine Ängste ihm geben. Hier hast du den Müllhaufen meines Lebens. Und ich darf es dann erleben, wie Gott die Flamme meines Glaubens neu entzündet und das Licht meines Glaubens brennt. Also, auf was wartest du in deinem Leben, in deinem Alltag? Gott wartet auf dich. Er steht an der Tür des Festsaals und wartet auf dich und hofft, dass du bei ihm ankommst, dass das Thema nicht verfehlt ist, dass du nicht um die Ecke biegst und woanders landest. Lasst uns unsere Lampen nehmen und uns aufmachen zu ihm. Lasst uns das Öl nicht vergessen. Wir würden sonst den Glauben, die Liebe und die Hoffnung vergessen und das Ziel unseres Lebens nicht erreichen. Nein, lass die Flamme des Glaubens brennen. Er, der Herr, wartet auf dich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.